Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauberkraft.
Masters-Freunde und liebe Machtschädel-Fans, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir nehmen so richtig Fahrt auf und das genau zum richtigen Zeitpunkt, denn heute besprechen wir das Geheimnis der Mystic Mountains, unsere Lieblingsfolge. Und mit uns, da meine ich mich, ich bin der Olli Jumper unter anderem. Und auf der anderen Leitung verbunden mit mir ist der Dieter.
Ja, servus, hallo, Dieter. Hallo an alle, an die geneigte Hörerschaft. Ja, ich wie gewohnt an deiner Seite, Oliver. Du nimmst da ein bisschen was vorweg, also Lieblingsfolge von uns beiden. Das werden wir hinten nach feststellen, wenn wir zum Fazit kommen. Aber natürlich heute, Olli, bin ich richtig gut drauf und sehr, sehr in freudiger Erwartung. Weil das Geheimnis der Mystic Mountains ist einfach eine sehr spezielle Folge. Auf die habe ich jetzt schon richtig Lust.
Ja, du hast recht. Ich bin ein bisschen euphorisiert. Erstens einmal von der Folge. Ich habe mir es jetzt auch nochmal kurz, bevor wir uns da jetzt zusammengerufen haben, angehört. Und es taugt mir einfach.
Und weil du einen Rest Rotwein ausgetrunken hast, glaube ich, bist du auch euphorisiert.
Und weil ich heute... Ja.
Aber es hat nicht so geklappt, dass du da dann mit berühmten Personen im Kosmos verbunden wirst, oder?
Ja, ich hab einen Rest Rotwein ausgetrunken von unserer letzten Session, war nur ein bisschen was drinnen und es hat mich leider mit keinem kosmischen Magier verbunden, sondern nur mit dir.
Nur mit mir.
Aber das, ja. Aber das reicht mir für heute, absolut. Das ist ja okay.
Ja, wenn der Sodek den Rotwein kredenzt hätte, dann wäre es vielleicht geglückt. Aber so musst du mit mir Vorlieb nehmen. Aber das wird dir hoffentlich keine Sorgen bereiten. Wir sind heute wirklich motiviert. Und ja, was gibt's vorab noch zu sagen, lieber Olli, bevor wir in die Folge einsteigen?
Ja, wir haben jetzt schon einige Folgen hinter uns gebracht und bin sehr, sehr froh, glücklich und positiver Dinge, was das Feedback betrifft. Wir kommen gut an, es gefällt euch, was wir dort machen, das gefällt uns auch und da möchte ich dir mal Danke sagen und wir werden das gerne mit Freude weitermachen und die heutige Folge ist für mich ja ein kleiner Höhepunkt, wenn nicht sogar der Höhepunkt. Ich habe es eh schon ein bisschen vorweggenommen.
Ja, und bevor wir in die Folge einsteigen, Olli, möchte ich dir noch eine Frage stellen. Die Folge heißt Das Geheimnis der Mystic Mountains und nicht etwa Das Geheimnis der geheimnisvollen Berge. Würde auch nicht so cool klingen. Aber ganz im Ernst, deutsche Namen oder englische Namen? Man hat ja beides. Am Anfang beginnt es sehr viel eingedeutscht. Immergrüner Wald und geheimnisvolle Berge, Burg Drachenstein, da bin ich schon gespannt, ab welcher Folge wir zum ersten Mal dann endlich Snake Mountain hören. Mir der Name immer viel besser gefallen als Burg Drachenstein. Wie geht's dir damit? Deutsche Namen oder englische?
Ja, natürlich mag man die englischen mehr, es ist wesentlich organischer, klingt cooler, schlage ich mich eindeutig auf die Seite der englischen Namen.
Genau.
Aber es ist so auf jeden Fall ein Hörspielphänomen in dem Fall. Die deutschen Namen wie Snake Mountain, die gibt es sonst nirgends. Also weder
Snake Mountain ist eh kein deutscher Name. Du meinst wie Burg Drachenstein.
Genau, richtig. Ja. Also das gibt es nur bei den Europa-Hörspielen und sonst in keiner anderen Abwandlung von Masters-Franchise-Verarbeitungen.
Ja, das stimmt. Ich habe mich als Kind auch geärgert über so eingedeutschte Namen. Ich habe die englischen Namen immer viel interessanter und geheimnisvoller gefunden. Und genauso ist mir auch gegangen, was ich wirklich nicht kapiere, weil die Zielgruppe keine Kinder sind. Bei Kindern kann man es ja noch verstehen, wenn man sagt, gut, deutsche Namen kommen vielleicht, sind verständlicher. Aber wie geht's dir bei Game of Thrones? Da sind ja die, zumindest bei den Büchern, das wurde ja auch eingedeutscht, ganz furchtbar. Also mit Jon Schnee statt Jon Snow und Königsmund statt King's Landing. Da habe ich mir echt gedacht, oh Mann, was ist Ihnen da eingefallen?
Ja, ist natürlich keine schöne Sache. Da ist mir lieber, Sie machen es so wie damals in den 70er und 80er Jahren mit dem Schnodderdeutsch bei den Spencer Hill Filme, wo Sie es dann richtig übertreiben, dann geht's wieder, genau. Dann passt's. Aber so, es ist Halbgare, ja. Das ist nichts.
Aber dann verzeihen wir im HG Francis die Burg Drachenstein. Okay.
Auf jeden Fall. Na dann starten wir rein mit dem Cover, so wie jede Folge zuvor auch. Das Geheimnis der Mystic Mountains. Was sehen wir hier, Dieter?
Was sehen wir hier? Also wir sehen Skeletor, der in triumphierender Pose am Cover im Vordergrund steht. Er hält einen Ring in der Hand. Das muss ein besonderer Ring sein. Man sieht das schon am Cover. Denn seine Hand und der Ring glänzt und strahlt. In allen Richtungen gehen Lichtstrahlen weg. Und Skeletor hat ein wirklich diabolisch triumphierendes Gesicht, streckt die andere Hand in die Luft und man merkt schon, wenn man das Cover ansieht, Skeletor hat hier ein besonderes Artefakt und freut sich sehr darüber.
Auf unserer Lieblingsseite Planet Eternia habe ich gelesen, möglicherweise handelt es sich um den Verlobungsring von Skeletor und das Geheimnis der Mystic Mountains ist eventuell eine unbekannte Flamme des Herrn der Unterwelt. Da habe ich sehr lachen müssen.
Also es stimmt, es schaut ein bisschen so aus wie ein Verlobungsring, so mit einem dicken Klunker, also irgendwie ein Magier, der den Ring an der Hand trägt, der schaut aus, wie wenn er vorher beim Kaugummiautomaten vorbeigekommen wäre.
Ja, genau so ist es.
Ja, ich finde den Hintergrund ehrlich gesagt noch interessant, weil die Geschichte spielt ja in einer Höhle in den Mystic Mountains. Der Hintergrund lässt jetzt aber für mich nicht nach einer natürlichen Höhle schließen, sondern eher so ein bisschen Richtung Katakomben oder so, künstlich angelegte Höhlen, oder? Man sieht so mehrere Höhleneingänge. Mhm. Alles recht düster. Ja,
wie in Petra.
Ja,
ein bisschen so.
Genau.
Ja, absolut richtig, interessant. Tolles Cover an sich, passt. Vorlage dafür war ein Bild von The Vengeance of Skeletor, wie eigentlich fast immer. Und da steht er wiederum am Vulkanrand. Und ja, also die Pose ist die gleiche, da hat er statt einen Ring hat er da das Schwert in der Hand und das Schwert schießt ein paar Blitze von der Schwertspitze weg und ja, schaut auch sehr cool aus.
Genau, also es lässt jetzt schon die Vermutung zu, The Vengeance of Skeletor war das einzige Motu-Comic, das die Europa-Redaktion da im Pausenraum rumliegen gehabt hat. Da haben sie alle ihre Covers her. Aber wenn sie es gut abkupfern, dann soll es ihnen verziehen sein. Und das ist bei diesem Cover definitiv so. Also ist ihnen gut geglückt.
Genau. Ja, wunderbar. Du hast den Klappentext wieder aufgeschrieben.
Ja, genau.
Und dir soll auch die Ehre gebühren, diesen vorzulesen.
Ja, der Klappentext, der ist immer so wunderbar bei diesen Hörspielen.
Es ist dein Ding, ja.
Skeletor geht ein tödliches Risiko ein, aber dadurch gewinnt er die grenzenlose Macht. He-Man erleidet eine schwere Niederlage und dann sieht es ganz so aus, als wäre Eternia endgültig verloren. Nur eine kleine Chance gibt es noch für He-Man und seine Freunde. Also Olli, dieser Klappentext, und ich weiß noch, wie ich im Plattenladen, Kassettenladen gestanden bin und den gelesen habe, man liest, He-Man erleidet eine schwere Niederlage. Das war.
Mir dankt, dass du Masters Folgen im Plattenladen gekauft
ja,
hast.
Ja, also eigentlich beim Mediamarkt, ja. Aber im, wie sagt man?
In der Musikabteilung. In der
Musikabteilung, natürlich.
Ja. Ja.
Und das macht einen natürlich wahnsinnig neugierig. Der He-Man, der ist in Niederlagen auch nicht so oft gewohnt. Wenn, bisher war es ja immer so eine große Bedrohung. Und der He-Man kann sie dann unter größten Gefahren überwinden, die Bedrohung. Aber diesmal wird schon im Klappentext vorausgeschickt. He-Man wird eine Niederlage zugefügt.
Ganz genau. Und diese wird er auch sehr bitter spüren. Das wird sich dann später auch in seiner Stimme widerspiegeln. Wir haben natürlich auch wieder etwas über die Rollenbesetzung zu sagen. Es gibt zwei Leute, die hier erwähnenswert sind.
Machen wir endlich mal den Sprecher von Battlecat.
Ja, den Sprecher von Battlecat, den würde ich sagen, den heben wir uns nochmal auf. Machen wir ein anderes Mal.
Ja. Also liebe Leute da draußen, wir wollten schon seit langem auch mal die Stimme von Battlecat, auf die ein bisschen näher eingehen. Ja, aber es kommt immer nicht dazu, weil auch dieses Mal haben wir zwei wirkliche Ausnahmesprecher.
Kapazunder.
Zwei Ausnahmesprecher, die in diesem Hörspiel mitwirken. Und das sind, lieber Olli?
Naja, zum einen der Oliver Rohrbeck, der hier den Zwerg spricht. Und der Oliver Rohrbeck ist natürlich kein Unbekannter. Ich habe ja in der vorhergehenden Folge schon kurz über ihn gesprochen und auch über seine Mutter. Also wer etwas über Oliver Rohrbecks Mutter erfahren möchte, der muss eine Folge zurückschalten und die Ebene der Ewigkeit hören. Und zu ihm selber, zu seiner Bio oder zu seinen wichtigsten Rollen komme ich heute. Und ja, geboren ist er am 31.03., hey, wieder Gü, wie mein Vater, am 31.03.1965 und zwar in Berlin. Und er ist natürlich eine der populärsten und wichtigsten Stimmen unserer Generation, Dieter, würde ich sagen, oder? Woher kennst du ihn besonders? Fällt da eine Figur ein, mit dem du ihn am meisten verbindest?
Ja, also wenn du schon meine Generation ansprichst, dann die Sitcom The Cosby Show. Da war ja der Theo Huxtable.
Und hat ihn noch sympathischer gemacht, als er eh schon ist.
Als er ohnehin
schon ist, genau. Theo Huxtable, einer der sympathischsten Filmfiguren, Fernsehfiguren, die es gibt.
Richtig.
Wir lieben ihn.
Wir sind ja große, jetzt hätte ich fast gesagt Bill Cosby-Fans, aber Bill Cosby-Fan kann man jetzt eigentlich nicht mehr sein, nach dem, was alles ans Tageslicht gerückt ist. Aber die Cosby-Show war schon großartig. Sind wir auch.
Auf jeden Fall.
Große
auf jeden
Fans
Fall.
Gewesen.
Ja, und sein bekanntester Satz ist wohl, ich will Feuerwehrmann werden, denn er ist Grisou, der kleine Drache, gewesen. Und diese Rolle hat er einige Jahre besetzt und ist dann weitergegeben worden oder hat die Rolle dann weitergegeben an den Jungen, der in der letzten Folge im Traum von Orko eine Rolle gespielt hat, und zwar die des Burschen, der da fast vom Panzer überrollt geworden wäre. Der ist dann auch später der Grisou geworden. Das nur so als Mehrwert für nebenbei. Und ja, absolut wichtigste Rolle und bekannteste Rolle ist natürlich der Justus Jonas von den drei Fragezeichen und der Ben Stiller, wenn man einen Hollywood-Star haben möchte. Und ja, aber er hat unter anderem auch Matthew Broderick das eine oder andere Mal synchronisiert oder Will Smith auch sogar. Also da sind einige andere, Chris Rock dabei. Aber in dieser Folge ist ein Zwerg.
Genau, aber jedenfalls Oliver Rohrbeck ist eine Stimme, an der kommt man nicht vorbei. Ob in Film oder im Hörspiel, irgendwo hat man ihn schon gehört. Ja, Olli, bei dem anderen Sprecher, der in dieser Folge vorkommt, kommt man auch nicht vorbei. Der zweite ist nämlich Hans Page. Hans Page spricht hier den Magier Myrat. Eine kurze Rolle, viele Sätze hat er nicht, aber dafür sehr einprägende und sehr wichtige. Hans Page ist in Deutschland bekannt als Märchenonkel der Nation. Warum? Hans Page hat in den 1960er Jahren zahllose klassische Märchen gesprochen und auch in anderen Hörspielproduktionen mitgemacht. Unter anderem eben auch viele Hörspiele, darunter die Hexe Schrumpeldei, der kleine Muck oder auch Huibu. Die sind auch alle von Europa produziert worden.
Genau, und ich habe zu dir im Vorgespräch schon gesagt, mir ist er wirklich noch sehr, sehr prägnant im Ohr als die Erzählerstimme von Flitze Feuerzahn. Das war auch ein Hörspiel, das ich sehr, sehr gern gehabt habe als Kind. Mhm. Und da ist er eben immer der Erzähler gewesen in seiner gemütlichen Art und Weise. Ist 2002 verstorben.
Genau, geboren 1909 in Altmünsterol im Elsass. und gestorben 2002, am 3. Februar, um genau zu sein, in Hamburg.
Genau, und in dieser Masters-Folge sagt er diesen sehr, sehr einprägsamen Satz. Und das lege ich euch da draußen auch ans Herz. Bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ganz eine wichtige Sache jetzt. Wenn ihr vergesst, den Podcast zu teilen,
werdet ihr die Macht verlieren, wenn ihr sie gerade erst in Händen hält. So ist es. Das lehrt uns der Magier Myrat mit der Stimme von Hans Petsch. Teilen ist wichtig, liebe Leute da draußen. Bitte teilt uns oder liked uns, was auch immer euch in den Sinn kommt.
Ja, und kommt in unsere Facebook-Gruppe oder in unsere Instagram-Gruppe. Da seid ihr herzlichst eingeladen, um mit uns zu plaudern und zu diskutieren.
Genau. Okay, so viel zu den Sprechern. Ja, und bevor wir zum Plot kommen, Olli, noch eine Info für dich. In der Ebene der Ewigkeit, da habe ich meinen handgeschriebenen Zettel keine Äs sagen, leider nicht aufgehängt gehabt. Jetzt hängt er wieder, er klebt wieder meinem Monitor. Also ich hoffe, es wird für dich und für euch da draußen angenehmer, den Plot zu verfolgen.
Ja, unsere werten Hörerinnen und Hörer merken das eh nicht, weil ihr 80% rausschneidet davon. Aber klebt da daneben vielleicht noch einen kleinen weiteren Zettel, wo drauf steht, keine Zungenschnalzer.
Keine Zungenschnalzer.
Das ist ja extrem unangenehm.
Ich habe mir gedacht, wenn die Maus klickt, ist es unangenehm. Aber okay.
Ja, das ist nur unprofessionell.
Ja, das andere ist unangenehm. Dann schreibe ich mir einen Zettel, neues Mikro kaufen.
Das wäre natürlich auch der Hammer.
Der Hammer.
Na, alles gut.
Alles gut.
Lieber Dieter, unser Projekt ist so schön und macht mir so viel Spaß. Da verbringe ich gern die eine oder andere Stunde mehr im Schnittstudio.
Und es ist ja spontan entstanden. So, aber
genau so ist es.
Weiter im
aber
Text.
Jetzt genau. Starten wir los mit dem Plot und wir gehen in die erste Szene rein.
Ja, die Handlung setzt nahtlos an die vorangegangene Folge an. He-Man war ja überzeugt davon, dass Skeletor unter den Trümmern der eingestürzten Höhle in der Ebene der Ewigkeit sein Leben gelassen hat. Teela zweifelt das aber an. Sie möchte den Geist von Castle Grayskull befragen, ob das sich denn wirklich so zugetragen hat. Sie betreten die Burg und der Geist offenbart ihnen in seiner roten Wolke in lebenden Bildern, dass sich der Herr des Bösen aus den eingestürzten Trümmern der Höhle befreien hatte können. Und, lieber Olli, und Skeletor hat ein Stück des Stalagmiten der kosmischen Brücke gegessen. Er hat ihn sich in den Mund gesteckt, drauf rumgekaut. Einfach so hat es...
Das kannst du auch noch machen, wenn du ein Skelettgesicht bist.
Ja, genau, gute Szene. Jedenfalls dann ist Folgendes passiert. Er hat sich mit dem Geist des verstorbenen Myrat in Verbindung gesetzt. Myrat, der größte Magier des ganzen Kosmos. Ja, und vom Myrat hat er so einiges erfahren. Und zwar, dass es in einer Höhle in den Mystic Mountains den Ring der absoluten Macht gibt. Dort ist er zu finden und mit diesem Ring... Das prophezeit ihm Myrat, wenn du diesen Ring hast, dann bist du noch mächtiger als He-Man und das Zauberschwert, dann bist du nahezu unbesiegbar. Nahezu unbesiegbar, tja, warum denn nur nahezu? Das sagt auch Myrat, denn er gibt Skeletor noch mit, wenn du vergisst, die Freude zu teilen, wirst du die Macht verlieren, wenn du sie gerade erst in Händen hältst. So offenbart sich Myrat Skeletor. Skeletor sieht natürlich nur den Ring der Macht und ja, man merkt schon, er misst dem zweiten Satz nicht ganz so viel Bedeutung bei, was sich noch als
Problem herausstellen wird. Ja, so ist es, genau. Und vor allem versteht er auch nicht, was soll das bedeuten, die Freude teilen. Da fragt er den Myrat auch nochmal, versucht ihn nochmal zurückzuholen, der sie da irgendwie ja schon wieder zurückzieht und abwendet und Freude teilen, was soll das heißen? Aber das ist natürlich sein Problem und ja, prinzipiell eine schreckliche Nachricht für Heeman und Thieler. Die haben quasi jetzt erfahren, sie müssen hier das Rennen gegen Skeletor und seine Helfer gewinnen. Es geht um alles oder nichts. Und der Geist von Castle Grayskull, also sie sind wieder zurück in der Burg und der Geist von Castle Grayskull warnt He-Man und Teela noch davor, dass Skeletor auch eine neue Waffe erfunden hat. Und dann geht's zurück nach Eternis, wo auch Man at Arms an einer neuen Waffe herumtestet, und zwar an der lähmenden Stimme, die die Gegner bewegungsunfähig machen soll. Und er testet das an Teela und es funktioniert auch ganz hervorragend, was auch Orko in lustiger Art und Weise herausstreicht. Kommen wir dann auch später noch dazu. Und ja, sie verlieren nicht sehr viel Zeit. Battlecat, Man at Arms und Orko machen sich auf den Weg mit dem Wind Rider in die Mystic Mountains. Und da müssen sie aber vorher noch über den gefürchteten Wine Jungle fliegen und haben im Vorfeld auch schon Angst davor. Sie sollten hier auf keinen Fall irgendwie abstürzen oder zu Problemen kommen, denn aus dem Wine Jungle ist noch nie jemand zurückgekehrt. Und leider, wie es halt so oft ist, Dieter, gell, wenn man sich am meisten sorgt, dann agrat passiert was. Und in dem Fall
genau
wartet die Falle Skeletors. Und zwar die Antigraf-Säule, die dafür sorgt, dass der Wind Rider zum Stillstand kommt und unsere Helden nicht mehr weiterfliegen können. Und Dieter, haben Sie eine Idee? Können Sie denn trotzdem irgendwie weiterkommen?
Also Sie haben jetzt keine Positronensäule oder sonst was, was Ihnen da helfen würde. Nein, Man at Arms versucht alles, aber er kann den Wind Rider nicht aus dem Einfluss der Antigraf-Säule befreien. Aber, He-Man blickt mal kurz nach unten und was sieht er da? Er sieht ein riesiges Spinnennetz von einem der Monsterspinnen des Wine Jungles und er denkt sich, naja, ein Spinnennetz, ein paar hundert Meter unter mir, da lass uns da mal runterspringen, das ist doch eine gute Abstiegshilfe. Ja, gesagt, getan, He-Man testet das Netz als erster, er springt, er vertreibt auch mit der Hilfe von Orko die Monsterspinne und somit ist auch der Weg frei für Man-at-Arms und Battlecat. Und sie haben sich aus der Falle befreit, stecken nicht mehr im Windrider fest, aber jetzt beginnt die mühsame, mühselige Reise durch den dichten Wine-Jungle, dichtes Gehölz und Sümpfe und sie kommen einfach nicht voran. Der Vorsprung Skeletors wird immer größer und immer größer.
Ja, und ich mache mir an der Stelle immer ein bisschen Sorgen beim Beastman, der mit seinem Leben dafür gehaftet hat, dass He-Man und seine Freunde mit dem Windrider an dieser Stelle verbleiben, was ja auch gelungen ist, aber ob das der Skeletor dann letztendlich nicht doch gegen ihn verwendet. Also da haben wir ja.
Ob der Skeletor das auch so sieht.
Verdammt, was wird Skeletor mit unserem geliebten Beastman aufführen, wenn er merkt, ja, sie sind trotzdem irgendwie ausgebüxt.
Den Windrider hat er aufgehalten. Ja, der Skeletor hat ja nichts von den Insassen gesagt. Oder doch? Ja, wird man sehen. Okay. Ja, Orko hatte dann noch die Idee, eine Brücke über die Sümpfe des Wine Jungles zu zaubern, aber auch die Idee misslingt. Die Brücke war einfach zu morsch, zu brüchig und hält nicht stand. Ja, Olli, was passiert denn dann?
Auf jeden Fall treffen sie jetzt auf Zwerge. Es ist der große Auftritt von Oliver Rohrbeck als ein bzw. mehrere Zwerge. Ja, der Einzige, der mit den Zwergen verhandeln kann, ist Orko. Er handelt sich einen Deal mit den Zwergen aus, die ja schon mit den giftigen Pfeilen gedroht haben, beziehungsweise die da ballern sie ja eigentlich schon los. Klingt zwar etwas MG-mäßig, wie wir bemerkt haben, aber sie beschießen unsere Helden mit giftigen Pfeilen, aber Orko...
Sie haben die Helden bedroht und Orko rettet sie aber, indem er einen Deal aushandelt. Genau, und wie läuft er ab?
Genau, er möchte den Zwergen dabei helfen, dass sie größer werden, und das gelingt ihm auch. Er packt den richtigen Zauber aus, die Zwerge wachsen um mindestens 2 Zentimeter, sind überglücklich und dankbar und zeigen diese Dankbarkeit in Form eines riesigen Krokodils, auf dessen Rücken unsere Helden sicher und sanft durch die Sümpfe kommen, und jetzt erheben sich die mächtigen Mystic Mountains vor ihnen.
Dieter, ja, was unsere Masters. Unsere Masters sind am Ziel. Sie haben die Mystic Mountains erreicht, aber noch nicht die Höhle gefunden und den Ring. Sie betreten die Mystic Mountains und das erste, was sie verspüren, sind die unheimlichen Laute der Bewohner der Berge. Dort wohnen nämlich die Geister der Verstorbenen. Die waren gar nicht sehr happy über ihr Erscheinen. Sie zürnen den Masters über ihr Eindringen in ihr Reich. Aber He-Man und seine Gefährten lassen sich nicht abhalten. Sie ziehen weiter und endlich können sie auch schon Skeletor und seine Gehilfen sehen. Sie stehen am Eingang einer Höhle, triumphierend, höhnisch winkt ihnen Skeletor nochmal zu und betritt die Höhle. Die Masters sind in höchster Eile, laufen sie den Berg hinauf, laufen zum Höhleneingang und sind wirklich schon in panischer Angst, möchte man sagen, stürmen sie die Höhle. Leider, Olli, leider kommen sie wirklich zu spät an. Skeletor war längst im Inneren der Höhle, hat den Ring gefunden. Er steht neben einem goldenen Thron und steckt sich den Ring des Magiers Myrrat an. Der Ring bringt auch gleich Skeletor zum Strahlen. Der Ring leuchtet, Skeletor leuchtet. Skeletor erscheint übermächtig. He-Man kämpft mit ihm, er möchte ihm den Ring abnehmen, aber sein Zauberschwert wird stumpf. Er hat keine Chance, Skeletor im Kampf zu besiegen. Und He-Man und seine Helfer müssen vor Skeletor fliehen. Sie laufen weg, sie ziehen den Schwanz ein und geben Fersengeld. Unglaublich, oder?
Sie laufen wie die Hasen. Nein, sie sind total niedergeschlagen. Erstmals haben sie die Niederlage einstecken müssen. He-Man schickt den Orko zum Windrider, damit sie zumindest zurückfliegen können und nicht mehr auf dem Krokodil zurückreiten müssen. Und Orko schafft das auch, den Windrider zu den Helden zu befördern, und sie fliegen zum Palast von Eternis. Und auch dort sind alle niedergeschlagen, eine düstere Stimmung, und man hört schon Skeletor, der seinen Sieg feiert und schreit durch das gesamte Schloss: Ich habe gewonnen, ich ganz allein. Aber das ist natürlich etwas, das nicht besonders geschickt von ihm ist, denn er hat schon wieder völlig vergessen, Dieter, dass er ja eine Sache tun muss, und zwar die Freude teilen. Und genau das nutzt letztendlich dann He-Man aus.
Das wird Skeletor zum Verhängnis. Ja, er hat sich nicht an die wichtigen Worte vom Magier Myrrat erinnern können. Und He-Man, der schlaue Fuchs, hat das natürlich mitbekommen. Und er und Teela fassen einen Plan. Sie schnappen sich die lähmende Stimme, die Waffe von Man-at-Arms, und möchten Skeletor mit der lähmenden Stimme schleudern sie Skeletor die Worte des Magiers Myrrat entgegen: Wenn du vergisst, die Freude zu teilen, wirst du die Macht verlieren, wenn du sie gerade erst in Händen hältst. Und so kam es auch, die Prophezeiung erfüllt sich, der Ring, immer noch auf Skeletors Finger, geht in Flammen auf, und Skeletor kann es nicht fassen, er schreit und: Ah, der Ring, er verbrennt mich, er streift ihn ab, der Ring verschwindet, die Macht ist mit dem Ring verschwunden, und Skeletor steht sich nun He-Man gegenüber. Und für He-Man mit dem Zauberschwert ist es jetzt kein großes Problem, Skeletor und seine Schergen aus dem Palast, aus der Stadt Eternis zu vertreiben. Skeletor gibt nun Fersengeld, He-Man hat gewonnen, die Eternia brechen in Jubel aus und, lieber Olli, und damit war's das auch schon. Die Folge ist aus.
Das Volk jubelt. Es gibt keinen Schlussgag dieses Mal. Oh!
Ja, nicht, oh, schade. Nicht mal einen Schlussdialog. Also ja, wirklich schnellstes Ende ever. He-Man besiegt Skeletor in Sekunden. Skeletor haut ab und Jubel, kurzer Jubel und aus Masters Outro Musik.
Ja, ruckzuck geht das, lieber Dieter. Ruckzuck und ruckzuck gehen wir auch in die Szenenanalyse, würde ich sagen.
Ja, ich habe die Kassette schon zurückgespult und zwar bin ich bei am Anfang bei der Szene, wo Teela und He-Man in die Burg zum Geist von Castle Grayskull gehen und ihn befragen. Was da interessant ist, lieber Olli, Teela zweifelt und will Klarheit schaffen. He-Man hätte das eigentlich nicht gemacht, oder? Er war so davon überzeugt, dass er sich nicht irrt. Skeletor ist für immer unter den Trümmern begraben. Teela war hier sozusagen die Zweiflerin und wollte es nochmal ganz genau wissen.
Ja, ganz genau. Also He-Man wieder überzeugt von sich selbst und von dem Handeln. Aber ja, unser Machtschädel halt, wie immer und das bereits am Anfang der Folge.
Ja, insgesamt super die Szene in der Burg, dass der Geist das in lebenden Bildern zeigt, eine Rückblende sozusagen und er macht das ja in seiner roten Wolke. Stelle ich mir auch ganz, ganz cool vor, so der Geist schwebt als rote Wolke und auf einmal erscheint in der Wolke Skeletor, Trapjaw, Beastman und so weiter. Und die Rückblende beginnt auch mit einem, mit wunderschönen Dialogen, die hier passieren. Ich find's super, wie Trapjaw wieder mal die Stimmung aufbringt. Er sagt sowas wie, ich denke an He-Man, ich bin wütend und bringt schon so richtig da, bringt die Keule wieder rein, so, man will sich rächen an den Masters.
Ja, geile erste Szene, absolut super. Ich lieb's sowieso, wenn die Bösen sozusagen da die Folge eröffnen, auch wenn es nicht ganz der Fall war in dem Fall. Aber einfach, wie du vorher schon gesagt hast, wie der Skeletor den Stalagmitenstaub isst und wie er da dann, wie er dran fast erstickt, wie man das hört, wie man das heraushört. Mhm. Das ist so super gesprochen und so geil gemacht. Ich liebe es. Ja. Was mir ein bisschen wundert ist, dass der Trapjaw Bescheid weiß, was passiert, dass der bereits ja weiß, dass er dann sich mit dem Magier verbindet. Das ist mir mal aufgefallen. Warum ist das so? Und ja, natürlich taugt es mir auch extrem, wie der Skeletor den Myrrat ruft. Und ich mache das mal nach für dich und unsere lieben Leute da draußen. Und zwar so, Myrrat! Myrrat! Myrrat!
Ja.
Und das ist für mich so in mein Hirn hineingebrannt, dass es zum Beispiel immer, wenn jemand Murat heißt, und man trifft ja ab und zu mal Leute, die Murat heißen, und dann habe ich immer Murat im Kopf.
Immer den Peter Passetti im Kopf.
Ja. Das ist so unglaublich eingebrannt. Schön.
Ja, überhaupt super Dialoge zwischen den Bösen. Ich finde es auch so super, wie Beastman Skeletor nochmal nahe bringt. Herr, beinahe unbesiegbar, nicht unbesiegbar, beinahe. Und Skeletor tut ihn gleich ab. Schweig, Beastman, halt den Mund. Also wieder mal Skeletor zeigt, dass er keine Gegenrede zulässt.
Und genau, wobei letztendlich fragt er dann doch nochmal noch, nahezu stimmt es Myrrat, richtig, ist es richtig, was der Beastman sagt? Mhm. Aber es stimmt schon, er fordert natürlich zuerst voll drüber, aber dann fragt er trotzdem nochmal nach.
Genau.
So ist es.
Ja, und du hast es schon angesprochen, woher weiß der Trapjaw das, dass das der Magier Myrrat ist? Ich frage mich auch, woher weiß der Skeletor oder wie kommt der auf den Gedanken, Staub von einem zerbrochenen Stalagmiten zu essen?
Ja, das fragt sich das ganze Internet.
Ja.
Wie das ist, dem kommt. Ich werde davon kosten.
Ein bisschen nur. Genau. Also
ja, ist lustig,
es ist unergründlich, aber der Skeletor hat halt ein Gespür für Dinge, die ihm zur Hilfe gereichen. Und somit stopft er sich ein Stück des Stalagmiten in den Mund.
Genau, und ich möchte nochmal dick unterstreichen, dass ich das einfach auch sehr lustig finde, dass Skeletor nicht versteht, was die Freude teilen bedeutet. Mhm. Was soll das heißen? Das ist einfach wunderschön, dass das aufgegriffen wird, oder beziehungsweise hier das gesät wird, der Samen, und es später dann einfach auch für die Auflösung nochmal aufgegriffen wird. Mhm. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Ja, und da... Naja, aber da noch sei kurz angemerkt, aber wenn man zum Beispiel jetzt die Herkunftsgeschichte, die ja im Todestor bedient wird, so Skeletor ist von den Riesen aus der Wüste der Zeit erschaffen worden und die haben in Skeletor alles Schlechte, alles Böse reingesteckt, dann hat er natürlich kein Konzept von gemeinsame Freude im Kreis von lieben Freunden. Das hat er dann nicht.
Sehr richtig, ja. Mhm. Der arme Kerl.
Der arme Kerl.
Nie geliebt worden.
Ja, genau. Ja,
zurück in der Burg, oder?
Zurück in der Burg.
Da wäre mir nochmal aufgefallen, was der Geist von Castle Grayskull sagt. Und zwar, wenn He-Man den Ring berührt, verschwindet er in die Dimension des Todes. Also wenn er den Ring vor Skeletor berührt. Da hat sich der H.G. Francis auch wieder was Schönes einfallen lassen, finde ich. Die Dimension des Todes. Also einfach immer gleich... das Superlativ wird da verwendet. Das,
ja, einfach.
Das zeichnet schon wieder Bilder in meinem Kopf.
Genau. Es sehr zuzuspitzen, sagen wir mal so.
Richtig, ja.
Genau. Mhm. Ja, und der Geist von Castle Grayskull läutet wieder mal einen Wettkampf gegen die Zeit ein, oder? Diesmal sogar noch ein bisschen spannender, weil es nämlich wirklich ein Wettlauf ist. Skeletor und He-Man müssen beide als erstes die Höhle erreichen. Ist diesmal eine schöne Alternative.
Wobei mich wundert, dass die Tila dann zu He-Man sagt, du musst heute noch aufbrechen, He-Man. Und eigentlich müsste ich sagen, ja, sofort weg mit dir.
Genau.
Es geht um jede Sekunde.
Was stehst du hier noch rum?
Sie ist ja sonst nicht so.
Genau.
Ja, dann befinden wir uns im Hof.
Genau, da erfindet Man at Arms gerade die lähmende Stimme. Ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, die lähmende Stimme ist eine Waffe, die den Gegner sprech- und bewegungsunfähig macht. Also der Gegner, auf den die lähmende Stimme gerichtet ist und die eben durch sozusagen Ansprechen des Feindes durch dieses Gerät aktiviert wird, der ist dann erstarrt sozusagen zur Salzsäule, kann weder sprechen noch sich bewegen. Und der Orko hat hier einen ziemlichen einen Auftritt. Er meint, als er von der Erfindung hört, wie praktisch, damit kann man Frauen zum Schweigen bringen, wenn sie zu viel schwatzen oder irgendwie so. Das ist eigentlich sehr, sehr Schobi vom Orko, oder? Das kennt man so von ihm gar nicht. Ja. Also wenn der He-Man es gesagt hätte, wäre es ihm eher zuzutrauen. Aber dem Orko, dem kleinen, lieben Orko, dem hätte so einen Schovisatz nicht zugetraut.
Ja, dem verzeiht man es vielleicht auch nur am ehesten. Und das würde man wahrscheinlich heutzutage nicht mehr ins Dialogbuch hineinschreiben.
Genau, das glaube ich auch.
Mir natürlich auch aufgefallen. Ja,
genau.
Das stimmt. Wobei hier muss man dem He-Man ja sogar ein Kompliment machen. Da ist er ausnahmsweise mal sogar ein Gentleman und verteidigt da sofort die Frauen und sagt, oder einen geschwätzigen Trollaner. Mhm. Den kann man auch zum Schweigen bringen mit der lähmenden Stimme. Genau.
Genau. Ja, die Reise, oder? Jetzt beginnt die große Reise Richtung Mystic Mountains, die ja doch weiter weg sind, wie wir schon wissen, vom Baum der sterbenden Zeit. Da haben sie ja auch in die geheimnisvollen Berge reisen müssen, damals zur Stadt Avian. Sie nehmen auch diesmal wieder den Wind Rider, aber der Skeletor für mich in dieser Folge hat ihnen die perfekte Falle gestellt, lieber Olli, weil wie kann man besser jemanden einfach handlungsunfähig machen, wenn man ihn in ein paar tausend Metern in der Luft einfach anhält, oder? Es ist einfach eine super Falle. Die Antigravsäule mit den Antigravstrahlen bringt den Windrider zum Stillstand mitten in der Luft.
Ja, ein paar tausend ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich glaube, Sie reden von circa 100 Meter über dem Boden. Ja. Aber absolut richtig.
Ich tue das und zuspitzen wie der Hagi Francis.
Ja, genau.
Gut, jedenfalls, sie hängen fest über den Weinjungle. Aber eine Sache, Olli, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Orko will ja zuerst den Windrider durch Zauberkraft weiter bewegen. Und da He-Man, Man-at-Arms, Battlecat, alle wollen nahezu panisch Orko am Zaubern hindern. Also so intensiv haben sie das nach meinem Gefühl noch nie gemacht. Nein, Orko, nicht zaubern, bloß nicht. Wahrscheinlich, weil sie nicht abstürzen wollten.
Da ist der Arsch auf Grundeis gegangen.
Genau, zuerst wollen sie nicht abstürzen, aber dann springen sie freiwillig von hunderten Metern Höhe in ein Spinnennetz.
Ja, aber das ist ein cooler Sound, oder?
Ja. Genau.
Und mit Doktor wieder He-Man abspringt und noch nur einen halberten Roman erzählt.
Ja, bevor die Spinne kommt.
Ja, genau. Ja. Ah, es sieht gut aus. Moment, ja, nur ein bisschen weiter links. Ah, doch nicht, was?
Genau.
Ja. Das ist ja eine ganz lustige Szene eigentlich, ja.
Na, aber gut umgesetzt natürlich. Also, wie gesagt, tief in die Soundkiste gegriffen bei dem Aufprall am Netz, in den Synthesizer ausgepackt. Die Spinne ist dann wieder so die klassischen Monstergeräusche. Ist eigentlich ganz egal, was für ein Monster es ist. Da kommen immer dieselben Geräusche. Die wird er dann auch recht schnell verjagt.
Ja, so ist es. Und ich habe mal eine Sache noch, liegt mir noch auf dem Herzen zu diesem Segment. Und zwar, Skeletor sagt, He-Man weiß es, dass er, Skeletor, sich auf den Weg gemacht hat, um den Ring zu holen. Und Beastman fragt, He-Man weiß es? Warum? Ich habe es ihm bestimmt nicht gesagt. Und Skeletor erklärt ihm dann, dass er sicher ist, dass der Geist von Castle Grayskull He-Man eingeweiht hat. Und das hat man eigentlich vorher auch noch nie gehört oder ist mir das erste Mal aufgefallen, dass Skeletor um die Fähigkeiten des Geistes von Castle Grayskull weiß.
Stimmt, ja. Stimmt. Das ist das erste Mal, dass Skeletor in seinen Pläne auch antizipiert, okay, es gibt den Geist von Castle Grayskull, der wird die Masters auf die drohende Gefahr hinweisen und er kalkuliert das schon mit ein. Genau.
Genau. Ganz richtig.
Ganz richtig beobachtet. Ja, und einfach wieder super, super sympathisch Beastman in seiner Rolle als eher dummer Gehilfe von Skeletor. Das ist einfach wunderbar. Skeletor kann antizipieren, aber der Beastman einfach nicht. Seit seinem Sturz in der Höhle des Schreckens, wo er wahrscheinlich auf den Kopf gefallen ist, da geht das nicht mehr.
Wie geht's weiter, Dieter?
Ja, es geht weiter im Wine Jungle. Ja, der Orko zaubert dort eine Brücke, eine, die schon ziemlich brüchig aussieht. He-Man denkt sich, okay, probiere ich aber trotzdem mal aus. Er steigt drauf und dann kommt, lieber Olli, auch ein wunderschöner Dialog. He-Man, man hört es so, dass er sich da, ja, dass er da so raufsteigt, man hört ein bisschen es Ächzen, Knarren. He-Man sagt so, ich bin oben. Oh, man hört das Holz krachen und zerbersten und Battlecat sagt, ja, jetzt bist du wieder unten. Also,
super ist es.
In der Folge wird auch viel Humor bewiesen. Ja, aber leider, wie gesagt, Orkos Zauberkraft war schon lange nicht mehr auf Trolan und hat aus den Quellen der Zauberkraft getrunken. Die Brücke, die er gezaubert hat, die taugt absolut nichts. Aber hat für einen guten Lacher gesorgt.
Für einen Gag hat's gereicht.
Ja, genau.
Genau, naja, sie müssen dann zu Fuß gehen, 20 Kilometer, mehrere Tage. Also das ist schon bezeichnend für den Wine Jungle, wenn du für 20 Kilometer mehrere Tage brauchst.
Ja, weil er auch so sumpfig ist. Also eigentlich, naja, ja, Dschungel, Sumpf, alles kommt davor.
Ja, und dann hört man schon die Pfeile, schießen. Der Sound von den Pfeilen, von den Zwergen, den finde ich persönlich auch sehr, sehr nett gemacht oder sehr cool gemacht, weil er ist nämlich so gedämpft.
Naja.
Das ist ein Maschinengewehr, oder? So
also,
tuk, aber so ein bisschen abgedämpftes Geräusch.
Ja, naja, aber es klingt echt nach einer automatischen Waffe. Also es klingt nach einem MG. Also sie schießen mit Pfeilen, aber es klingt so. Also das passt nicht so ganz. Aber vermutlich auch, ja, gerade das das Pfeilabschießgeräusch nicht gefunden.
Ja, wer weiß, wie giftige Pfeile sich anhören. Die hören sich ja wieder anders aus als ungiftige Pfeile. Hört sich anders an als ungiftige Pfeile.
Genau. Aber jedenfalls eine ernstzunehmende Gefahr, da die Zwerge schießen mit Giftpfeilen, aber sind halt prinzipiell auch da die, vielleicht nicht die Herrscher des Weinschangels, aber die sagen, hey, was macht ihr, warum trinkt ihr in unser Reich ein? Was mir da aufgefallen ist, Olli, der He-Man ist wieder mal etwas unsympathisch. Orko, der gerade mit den Zwergen verhandelt, versucht sie zu verstehen. He-Man ist ungeduldig und will einfach nicht warten und sagt, Orko, was redest du da? Was wollen die Zwerge von uns? Und er sagt auch, ich verstehe nichts. Das finde ich auch lustig. So, also ich würde
nicht, gell?
Genau. Ich würde jetzt mal interpretieren, er hat akustisch nicht verstanden, was Orko mit den Zwergen redet. Oder vielleicht hat einfach, ja. Wollte da unser He-Man wieder mal nicht verstehen, was andere so tun. Aber ja.
Ja, ja, das, wenn er das Heft aus der Hand geben muss, das ist für ihn nicht angenehm.
Das taugt einem so nicht, ja. Genau.
Genau. Ja, und dann beim Wachsen, wir haben es schon gesagt, ist es besonders ersichtlich, dass es nicht nur Oliver Rohrbeck als Hauptzwerg ist, sondern auch Oliver Rohrbeck als alle Zwerge.
Genau.
Weil es sind lauter Oliver Rohrbecks. Die sagen so, oh, du bist ein großer Zauberer, oh, wir wachsen. Das ist sehr lustig.
Genau, ja. Ja, und insgesamt muss man sagen, Orko, der in fast allen Folgen eine wichtige Szene hat, so auch hier. Also da der Orko verhandelt mit den Zwergen wirklich sehr gewitzt und auch sehr geschickt, oder? Weil die Zwerge sind ja schon sehr kritisch, sagen auch, ja, wenn du so ein mächtiger Zauberer bist, warum zauberst du dir keinen Weg durch den Weinjungle? Und Orko sagt, naja, dann würde ich euren Dschungel zerstören, das mag ich nicht und so. Orko, sehr schlau, sehr geschickt und ja, schafft es, die Masters aus dieser Gefahr herauszubringen und vor allem, er verschafft ihnen das Riesenkrokodil, das sie dann sicher aus dem Weinjungle und schnell vor allem herausbringt. Also wichtiger Beitrag von Orko in dieser Folge.
Und dann geht's weiter in die Mystic Mountains. Dort sind die Geister und die Saurier und die Toten und die Menschenfresser. Und der Man at Arms sagt er was ein sehr schönes Wort benutzt er. Er sagt, dort hausen Geister der Toten, Saurier und Menschenfresser. Sie zürnen uns, weil wir in ihr Reich vordringen. Mhm. Das gefällt mir sehr gut. Zürnen uns.
Ja, das passt super bei Masters of the Universe. Wird immer wieder auch mal so ein bisschen ältere Sprache ausgepackt. Das passt zum Fantasy-Genre und auch in dieser Szene. Wirklich cool. Genau.
Das stimmt absolut. Da hast du vollkommen recht.
Genau. Ja, ansonsten, also wie die Masters schließlich auf Skeletor treffen und Skeletor mit dem Ring der Macht unbesiegbar ist, haben wir schon gesagt, He-Man probiert's mit dem Zauberschwert gegen ihn zu kämpfen. Der Ring macht das Zauberschwert stumpf, auch interessant. Der Ring sozusagen als jetzt nicht als Waffe, mit der Skeletor kämpft. Der Ring schießt jetzt keine Strahlen oder so, sondern er schwächt einfach die Waffe von He-Man und die Masters fliehen zum ersten Mal vor Skeletor und seinen Gefährten. Das war für mich auch als Kind schon einprägend. Das erste Mal, dass He-Man wirklich den Schwanz einkneift, den Schwanz einzieht. Und abhaut. Genau. Die Beine in die Hand nimmt und zuerst mal Reis ausnimmt vor Skeletor. Das ist eine Premiere.
Ja, genau. Und Es ist auch sehr nett vom Skeletor, dass er die Masters verschont letztendlich, weil er könnte sie eigentlich umbringen. Und He-Man bemängelt, Beastman bemängelt das sogar noch. Er sagt, genau. Aber sie sind noch nicht tot. Und Skeletor in seiner Überheblichkeit sagt aber, lass sie, Beastman, sie sind erledigt. Und sie ziehen ab Richtung Eternis.
Das kommt in dieser Folge wirklich durchgehend vor. Skeletor, der in allen anderen Folgen immer dargestellt wird als schon fast ein im Hass verblendeter, er will He-Man töten, er will ihn umbringen. Und hier in dieser Folge, wo er wirklich zum ersten Mal die Möglichkeit dazu hat, da ist es ihm auf einmal nicht mehr wichtig. Also genau. In dieser Szene zu bemerken, He-Man hat mit dem Zauberschwert keine Chance, nimmt Reißaus und Skeletor, der die Möglichkeit hätte, He-Man endgültig zu erledigen und sich endgültig von He-Man zu befreien, macht das nicht und weist auch noch Beastman ab und sagt, ja, He-Man ist mir jetzt nicht wichtig, gehen wir nach Eternis. Genau.
Dass er die Masters hasst, unter anderem nämlich auch Battle Cat, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, ist in einer Szene davor, wo sie nur im Wind Rider aufgehalten worden sind von der Antigravsäule und der Triglops sagt dem Skeletor, wer alle im Wind Rider sitzt. Und wunderschön wird wieder die Werbung hier mit eingeflochten, wer alle da drinnen sitzt im Wind Rider und wer was die alles können sozusagen. Und dann sagt er, und Battle Cat ist auch da. Der Kampftiger. Ich hasse ihn, sagt der Skeletor.
Ja, richtig.
Wunderschöner.
Genau.
Sehr lochen müssen.
Ja, und der He-Man in dieser Szene, das wollte ich noch ergänzen, den hört man auch zum ersten Mal richtig verzweifelt. Er schluckt runter, er spricht mit gebrochener Stimme, er ist sichtlich schockiert. Ich habe keine Idee mehr, ich habe kein Mittel mehr, um Skeletor daran zu hindern, die Macht über Eternia zu ergreifen.
Richtig, das ist auch sehr, sehr schön gesprochen vom Norbert Langer, wie er da verzweifelt ist und seine Stimme spricht, hast du eh, glaube ich, gerade gesagt, da, gell? Mhm. Super, super gemacht, bravo. Großes Lob, Norbert.
Großes Lob. In der Stadt Eternis, auch da wieder großes Lob an unseren HG Francis. Die Stimmung in Eternis, wie He-Man, Man-at-Arms, Orko und Battlecat zurückkehren, ist wirklich düster. Düsterer geht's nicht mehr, oder? Jeden, den sie treffen, mit dem sie sprechen, spricht mit apathisch klingender Stimme. Teela ist ganz apathisch, ein Schatten ihrer selbst, und sagt, Skeletor, er ist im Palast. Und es ist Verzweiflung pur. Gute Atmosphäre hier geschaffen. Man glaubt nicht mehr wirklich dran, dass sich da das Blatt nochmal wenden könnte.
Wie es so schön heißt, auch der Palast hat eine Niederlage erlitten. und der Battle Cat, wie es ankommen dann, das ist auch wunderschön, weil er sagt, alles ist verloren. Das klingt so wie im Stadion, so, schade, Hieben, alles ist verloren, alles ist verloren. Das denke ich mal jedes Mal, wenn ich die Szene höre.
Ja.
Alles ist verloren.
Alles ist verloren. Ja, aber so fühlt man sich einfach, wenn Skeletor in den Königspalast eindringt und in Eternis eindringt, dann fühlt man sich so wie nach einem 8:1, oder? Im Fußballstadion. Wenn man genau untergeht. So genau. Ja, auch da in Eternis, als Skeletor He-Man zum ersten Mal sieht, wie er He-Man und Teela, wie sie mit der lähmenden Stimme auf Skeletor zugehen. Dasselbe, Olli, was wir vorher schon gesagt haben. Skeletor sagt eigentlich nur, was willst du hier, He-Man? Scher dich fort. Aber er greift ihn nicht an oder er versucht ihn nicht zu bekämpfen oder gar umzubringen, was er in allen anderen Folgen vorher versucht. Auch hier Skeletor beachtet ihn einfach nicht mehr. Vielleicht ist das auch der Einfluss vom Ring, das habe ich mir gedacht. Ich habe mir da schon gedacht, vielleicht ist das auch so ein bisschen wie beim Herr der Ringe, sobald man sich den Ring ansteckt, dann erlebt man die Umwelt etwas anders und fühlt sich selbst einfach mächtig und alles andere ist nicht mehr, ja, ist nicht mehr wichtig. Aber auch hier in der Szene, es ist Skeletor jetzt nicht wichtig, He-Man zu beseitigen.
Das stimmt, er hat Anleiden.
Genau. Ja, und wie findest du die Idee mit der lähmenden Stimme? Also.
Naja, das ist natürlich kontrovers. Die hätten sie sich an sich sparen können, die lähmende Stimme. Die hat mich noch nie abgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist auch, es spielt auch nicht wirklich eine Rolle, ja, weil ob du das jetzt durch irgendeine vom Man at Arms erfundene Waffe sagst, dieses Zitat oder diesen Spruch, oder ob du es einfach so dem an den Kopf wirfst, scheint jetzt irgendwie für die Handlung nicht wirklich eine Rolle zu spielen.
Genau, er schließt sich nicht ganz so. Habe ich mir auch gedacht, wozu braucht man die lähmende Stimme? Und außerdem, Skeletor kann ja, nachdem der Ring verbrannt ist, also er starrt ja auch nicht. Also die lähmende Stimme wirkt nicht, weder auf ihn noch auf
Richtig,
seine
ja.
Schergen. Die laufen dann weg. Im Endeffekt ist es nur ein Vehikel, um halt He-Mans Stimme irgendwie mehr Nachdruck, mehr Gewicht zu verleihen. So
Ja,
fühlt es sich
wobei
an.
es ist zwar jetzt vielleicht für die Geschichte nicht so sinnvoll, aber es ist zumindest so, dass sie sich Gedanken gemacht haben, wie können wir sie auflösen, die Sache. Und von daher ist es ein kleiner zusätzlicher Hook, der natürlich das Ganze dann noch etwas interessanter gestaltet, als wenn es einfach zurück nach Eternis kommen und ihm die Worte an den Kopf knallen. Ja, also
Ja, hätte man
insofern passt es für mich auch wieder ganz gut.
aber auch inszenieren können, so He-Man stellt sich halt irgendwo auf die Mauer der Burg und ruft die Worte runter zu Skeletor oder so. Also ich glaube, man hätte andere Wege gefunden. Ja, aber der H.G. Francis hat sich für die lähmende Stimme entschieden und hat dafür einen Gag erzeugt mit Teela, die man damit zum Schweigen gebracht hat.
Genau, das war es schon mal wert. Na,
Ja.
und ich werde mich wirklich auch hüten, allzu viel Kritik in dieser Folge zu äußern, denn wir kommen jetzt eh schon bald zu unserem Fazit oder gleich, und da werdet ihr hören, warum ich mich hüte.
Ja, ich habe jetzt ohnehin nicht mehr viel. Wie gesagt, schnellstes Ende, an das ich mich erinnern kann. Skeletor rennt aus dem Palast. Zum Schluss jubeln wieder mal Stratos und Trapjaw. Die sprechen wieder mal das Volk und sagen, Hurra, Skeletor ist fort, wir sind gerettet. Und dann ist es aus. Schlussmusik, bumm, zack. Kein Schlussdialog, auch kein Schlussgag. Orko kommt nicht mehr vor. Das ist besonders und wie gesagt, für mich jetzt auch nicht schlecht, so wie die Folge aufhört.
Wer hätte gedacht, dass du meinen Schlussgag vermisst?
Ja, genau.
Dann werde ich mal mit dem Fazit beginnen, lieber Dieter. Also es ist so, es ist tatsächlich meine Lieblingsfolge. Jetzt darf ich es aber sagen, oder?
Ja, jetzt darfst du es sagen.
Und es ist einfach für mich durchgehend sehr, sehr schön und schlüssig erzählt. Es gibt wenig Logiklücken jetzt von der Handlung, von der allgemeinen Handlung. Natürlich kann man wie in jeder Folge einige Dinge anmerken. Ja, wie du schon richtig gesagt hast, warum nascht der Skeletor da überhaupt vom Stalagmiten? Warum weiß Rapture Bescheid? Aber es ist echt für mich das fantastischste und fantasievollste und spannendste Abenteuer von allen, und diese Reise, die macht mir einfach so viel Spaß durch die Gebiete. Und natürlich ist es auch ähnlich wie die Höhle des Schreckens, aber für mich einfach, vielleicht ist es eine persönliche Emotion, für mich ist es einfach
Ich finde es auch besser umgesetzt als wie die Höhle des Schreckens. Um mal wieder einen Genrevergleich anzustellen, lieber Olli, mir kommt ja diese Folge vor wie ein Indiana Jones-Film. Also es ist wirklich so eine
Genau.
gewisse Vorgeschichte, ein Mythos, den man in Rückblenden sieht, dann droht die Gefahr, man bricht auf, macht die Reise, Hindernisse stellen sich einen in den Weg und so weiter. Und als man dann das Ziel erreicht, scheint alles verloren und mit dem richtigen Kniff wendet man das Blatt nochmal. Also es ist wie ein Hollywood-Film, diese Folge hat alles drin. Die Spannung ist für mich persönlich perfekt auf die Spitze getrieben. Und wie du schon gesagt hast, die Story ist lückenlos stimmig, auch dass der Windrider dann wieder geholt werden kann und so weiter. Also es sind jetzt keine so losen Fäden, wie man das von anderen Stories kennt. Und was für mich auch ein Pluspunkt ist, haben wir auch schon mal drüber geredet, ich finde es super, wenn wir wirklich eine Story haben, wo die Hauptcharaktere gegeneinander kämpfen. Skeletor mit seinen bekannten Gefährten und unsere Masters, Man-at-Arms, Battlecat, Orko, Teela. Es gibt hier keine Drachen, keine sonstigen Wesen oder Fremde, die irgendwie hier mitspielen. Ist für mich wirklich auch ein Pluspunkt in der Folge.
Genau, und einfach diese verschiedenen Schauplätze, sie werden auf die Mission geschickt. Es erinnert mich an eine Clever und Smart Geschichte. Das habe ich da auch schon mal, glaube ich, im Privaten erzählt, wo Clever und Smart auf die Reise geschickt werden, beziehungsweise die den Auftrag erhalten, glaube 10 oder 7 verschiedene Schlüssel aus 7 verschiedenen Regionen der Erde zu finden und damit sie dann eine Kiste aufsperren können. Und so ähnlich kommt man das eben auch vor. Und das finde ich, das sind die perfekten Zutaten für so eine Abenteuergeschichte. Du musst einfach durch verschiedene Territorien sozusagen, um dann zum Endgegner zu kommen oder wie auch immer. Ja, also du hast auch schon mal mit einem Computerspiel das Ganze verglichen, mit einem Jump-and-Run-Spiel. Mhm. Das sind alles in dem Fall auch Vergleiche, die hier durchaus Sinn machen.
Genau, und die machen eben die Folge auch so interessant und so abwechslungsreich. Das war sie wirklich, es wird einem nie langweilig und auch, finde ich super, in dieser Folge hat He-Man mal den rettenden Einfall und er gewinnt nicht durch Stärke, sondern durch Klugheit. Also als er gesehen hat, okay, jetzt nur mit Kopf durch die Wand und ich hau mit dem Schwert drauf, da gewinne ich keinen Blumentopf, dann, so zeigt er es uns in dieser Folge, dann kann He-Man auch mal nachdenken und sich überlegen, okay, was war da nochmal, was hat Myrat gesagt und hat den rettenden Einfall. Also, He-Man hat in dieser Folge gelernt, man gewinnt nicht immer nur durch Stärke, sondern auch durch Klugheit. Wunderbar.
Genau. Ja, Dieter, und was ich bei der Recherche und beim Durchlesen von einigen Artikeln noch sehr, sehr lustig gefunden habe, ich glaube, das war auf der Planet Eternia-Seite. Schöne Grüße an das Himansche Quartett an dieser Stelle. Ein sehr empfehlenswerter und cooler Podcast, den solltet ihr auch unbedingt auch abonnieren. Auf jeden Fall schreiben die oder nehmen die auch Bezug auf die letzte Szene, wo Andreas von der Meden und Joachim Richard das Volk sprechen und Trapjoy in erster Linie natürlich gerade vorher nur in der Szene vorgekommen ist und die schreiben, Trapjoy hat scheinbar die Fronten gewechselt, denn unter den Stimmen, die jubeln und He-Man und Teela hochleben lassen, ist eindeutig Skeletors Leibwächter zu hören. Zurück in die Hölle mit ihm, sagt er. Und in weiterer Folge, schlussfolgern die, das kommt davon, wenn man die Helfer eben nicht teilhaben lässt.
Wenn man die Freunde nicht teilt, ja, gibt es gleich einen
Überlauf. Genau, also da wechseln sie sofort immer die Seite.
Ja, es ist da wirklich auffällig, weil eben Trapjaw vorher auch als Böser, wirklich als Trapjaw auch noch Dialoge hat. Und dann bei diesem abrupten Schluss, wie wir schon erwähnt haben, das letzte Wort hat, fällt es einem in dieser Folge besonders auf, dass der gute Herr van der Maiden da auch ab und an mal das Volk von Eternis synchronisiert.
Ja. Genau, so, Fazit, lieber Dieter.
Ja.
Ich bin sehr gespannt.
Also, du hast ja am Anfang gesagt, unsere Lieblingsfolge, lieber Olli, da habe ich dich korrigiert, es ist deine Lieblingsfolge, es ist nicht meine Lieblingsfolge, ihr werdet noch drauf kommen, liebe Hörer, was meine Lieblingsfolge ist. Ich gebe der Folge eine 9 von 10, weil sie wirklich tolle Folge ist, richtig super. Abgesehen davon, das einzige Aber, das ich finden kann, ist, ja, haben wir schon erwähnt, wie kommt Skeletor auf die Idee, Staub zu fressen. Und auch, vielleicht sei das noch angemerkt, wie kommt da der Magier Myrath ins Spiel? Weil eigentlich in der Ebene der Ewigkeit wird ja Sodek als Urheber dieser kosmischen Brücken dargestellt, der hier seine geheimen oder seine eigenen Pläne spinnt mit der Verbindung zur Erde. Wäre vielleicht auch interessant gewesen, wenn dann Sodek irgendwie ins Spiel gekommen wäre, aber wie gesagt, es kommt der Magier Myrath, die gedankliche Verbindung kommt zustande. Das ist wirklich das Einzige bei dieser Folge, was für mich nicht so ganz stimmt, aber ansonsten, ja, super tolle Folge, richtig geil, für mich eine 9 von 10.
Ja, und für mich gibt es eine nostalgisch verklärte 10 von 10.
Eine 10 von 10. Dieter. Wir haben die erste 10, oder?
Ja, wow. Wir haben die erste 10 und ich kann nicht da über meinen Schatten springen. Natürlich, alle Argumente oder das große Argument, was du jetzt am Schluss noch gebraucht hast, das ist richtig. Natürlich geht immer mehr, das ist ganz klar. Aber
das zählt für
mit dieser Folge
nicht.
Verbindet mich einfach sehr, sehr viel. Ja. Und ich finde es auch wirklich sehr, sehr gut. Und deswegen packe ich hier mal die 10
Packst
aus.
Packst du die 10 aus, das sei dir vergönnt, lieber Olli. Und wie gesagt, da wird dich keiner rügen deswegen. Und ja, liebe Leute da draußen, wie denkt ihr darüber? Würde uns auch interessieren, wie findet ihr die Folge? Ist es für euch auch eine so gelungene Folge, wie wir sie empfinden, oder sind euch vielleicht auch noch andere Ungereimtheiten aufgefallen, die uns nicht aufgefallen sind? Soll es ja auch mal geben, oder?
Ja, schreibt uns das in die Kommentare, nehmt Kontakt mit uns auf. Wir möchten gerne noch interaktiver werden mit den Hörerinnen und Hörern. Und ja, es gibt ja Gott sei Dank sehr, sehr viele, die das interessiert, und gebt euch gerne einen Ruck, wir beißen nicht. Prinzipiell, außer ein Ding, eine Sache gibt es, da beißt Dieter irrsinnig gern rein. Und
ich weiß schon, was jetzt kommt.
Unsere Stammhörer wissen das mittlerweile. Das sind die Honigbomben.
Ja,
und wir kommen
sehen.
Auch der Honigbombenfolge immer näher, Dieter, immer näher.
Immer näher, ja. Na, da freue ich
und,
mich schon.
Ich habe natürlich mir auch heute wieder eine Frage ausgedacht. Und bevor ich die stelle und mich verabschiede und dir die letzten Worte überlasse, möchte ich noch allen Hörern und Hörerinnen da draußen sagen, es kommt etwas Besonderes auf euch zu, und zwar in der nächsten Folge. Da geht es um Anti-Eternia, eine Folge, die viele, viele Fans hat, und dafür haben wir uns auch einen speziellen Gast geholt. Und diesen Gast kennen vielleicht einige von euch. Es ist der Shaggy Schwarz von den Giganten. Der hat mit uns gemeinsam die Anti-Eternia-Folge besprochen und war auch so lieb und hat noch ein, zwei andere Geek-Fragen zu dem Masters of the Universe für uns beantwortet. Und auf diese Folge könnt ihr euch dann in einigen Tagen besonders freuen. Also, lieber Dieter, die Bananenfrage. Nein, die Honigbombenfrage. Was magst du lieber? Freude teilen oder Honigbomben?
Das ist ja leicht. Das ist wirklich leicht. Ja, da mag ich die Honigbomben viel, viel lieber. Freude teilen, Schnickschnack. Mir wäre auch keinen Ring, der mir an der Hand explodieren könnte, weißt du, insofern. Ja, die Honigbombenfrage ist gestellt, und liebes Publikum, geneigte Hörerschaft, euch möchte ich das sagen, was ich an dieser Stelle am Ende unseres Podcasts immer sage: Eternia wird nicht untergehen, und falls doch, dann erfährt ihr es hier bei He-Mans Machtschädel.